Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Info vom Donnerstag, dem 20. Oktober auf Rabe. Die Themen von heute sind die: Eine laute Glocke gegen verwirrende Politfloskeln. Das Berner Jugendparlament fordert die Stapi-Kandidierenden heraus. Menschen aus Syrien sollen per Flugzeug nach Deutschland geflogen werden dürfen. Das Zentrum für politische Schönheit will dieses Recht auf Flucht vor Gericht erstreiten. Und Überwachung der Bevölkerung und Luxushotels. Die starke Militärpräsenz im tamilisch geprägten Norden Sri Lankas wird in Frage gestellt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages. Der Westen verzerre die Fakten, der Krieg sei einzig und allein ein Krieg gegen den Terrorismus. Russland schütze weltweit die Demokratie, so die Aussagen von Bashar al-Assad auf SRF gestern Abend. Die Rundschau von SRF durfte mit dem Machthaber von Syrien sprechen. Bashar al-Assad wurde vom SRF-Journalisten Sandro Protz interviewt. Das unzensurierte Interview dauerte rund 20 Minuten. Auf Fragen wie der Einsatz von Fassbomben gegen die Bevölkerung, Bombenangriffe gegen Spitäler, das Betreiben von Foltergefängnissen und die systematische Ermordung von Oppositionellen gab Assad zwar Antwort, doch er gestand keine Fehler ein. Die westlichen Medien würden die Wahrheit verzerren. Menschenrechte würden vor allem von den Rebellen begangen, die von Assad konsequent als Terroristen bezeichnet wurden. Einen Link zu diesem außerordentlichen Interview von SRF finden Sie unter rabe.ch/rabeinfo im Beitrag der aktuellen Sendung. Böse Medien, welche die Wahrheit verzehren, das schreit auch Donald Trump, der Präsidentschaftskandidat der US-amerikanischen Republikanischen Partei. Letzte Nacht lieferten sich er und seine Kontrahentin Hillary Clinton das letzte große Fernsehduell vor den Wahlen. Trump brüskierte die Öffentlichkeit mit der Aussage, er wolle die Wahl von Clinton nicht anerkennen. Er bläst dabei ins gleiche Horn wie gewisse Verschwörungstheoretiker und Theoretikerinnen, die behaupten, die Wahlen würden gefälscht. Die Umfragewerte zeigen Hillary Clintons Chance, erste US-amerikanische Präsidentin zu werden, steigen. Die Wahlen finden in knapp 3 Wochen statt. Die Wochenzeitung WOZ deckt auf, das Neonazi-Konzert vom letzten Wochenende in Toggenburg dürfte den Organisierenden rund 200.000 Euro in die Kasse spülen. Mit dem Geld wollen die Rechtsextremen eine Gruppe von gewalttätigen Männern unterstützen. 15 Neonazis hatten vor 2 Jahren eine Gruppe von Jugendlichen brutal zusammengeschlagen. Jetzt stehen sie vor Gericht im deutschen Bundesland Thüringen. Die WOZ vermutet außerdem, dass die Neonazis das Geld für eine rechtsextreme Wohngemeinschaft im thüringischen Ballstedt benutzen. Der Großanlass mit 6.000 Teilnehmenden im Toggenburg wurde von den Schweizer Behörden toleriert. Die Polizeikaserne am Waisenhausplatz soll zu einem Bürgerinnenhaus werden. Das fordert Gemeinderätin und Stapi-Kandidatin Franziska Teuscher. Niederschwellige Angebote tagsüber und abends sollen der Bevölkerung die Gelegenheit geben, sich zu begegnen in dieser schönen alten Villa. Das teilte ihre Partei, das Grüne Bündnis, in einer E-Mail mit. Nächsten Dienstag will Franziska Teuscher ihre Pläne im Detail bekannt geben. Zum Wetter. In den nächsten Tagen erwartet uns ein Wechselspiel der Witterung. Morgen Freitag wird es trüb und nass bei einer Höchsttemperatur von 10 Grad. Der übermorgige Samstag hingegen verspricht, sehr sonnig zu werden bei höchstens 9 Grad. Am Sonntag nimmt dann die Bewölkung wieder zu.
Rabe Info.
Buzz the Politicians klingelt laut bei Politikerinnen und Politikern. Das ist das Motto einer Politveranstaltung, die morgen Abend im Berner Kaskessel stattfindet. Das Jugendparlament hat dazu die Kandidaten und Kandidatinnen für das Stadtpräsidium eingeladen. Möchtegern Stappis von links bis rechts müssen sich den kritischen Fragen des jugendlichen Publikums stellen. Einer der Mitorganisatoren dieses Podiums ist Frederik Maderer, ist im Vorstand des Jugendparlaments. Als 16-Jähriger darf er allerdings bei den Wahlen Ende November noch nicht stimmen. Wie können Jugendliche denn trotzdem Einfluss auf die Politik nehmen? Das habe ich Frederik Mader gefragt.
Ja, also zum einen gibt es so Motionen und Postulate, bei denen man sich einbringen kann, direkt im Stadtrat oder im Gemeinderat, aber dann gibt es natürlich auch die Jungparteien oder eben uns als Jungparlament, wo man hinkommen kann und seine Meinung vertreten kann und auch Ideen einbringen kann und Projekte umsetzen kann.
Es ist etwas, das wahrscheinlich schon seit Jahrzehnten immer wieder gesagt wird und vielleicht nur bedingt stimmt. Die Jugendlichen würden sich nicht so für Politik interessieren. Das sei vor allem eine Sache der Alten. Wie reagieren Sie darauf, wenn jemand das sagt?
Natürlich verneine ich es, weil ich es sehe, dass es nicht so ist. Ich habe immer spannende Diskussionen mit jungen Leuten und was ich immer merke, ist einfach, dass die Politik sehr mühsam ist zum Verstehen. Sie ist sehr kompliziert und sehr komplex und es fehlt auch im Alltag viel an der Bildung einfach in der Politik.
Das ist dann eben auch eine Aufgabe des Jugendparlaments, Politik der Jugend näher zu bringen. Von 14 bis 21 Jahre darf man bei euch mitmachen. Was ist denn jetzt konkret geplant auf die Stadtrats- und Gemeinderatswahlen in der Stadt Bern?
Also wir haben am 21.10. ein Podium zu Jugendpartizipation und wie sich Jugendliche einbringen können. Und da wollen wir auch wirklich, dass die Stapi-Kandidaten sich klar und verständlich ausdrücken. Und wir haben auch einen Buzzer und auf den kann man drücken gehen. Und falls man die Politiker nicht versteht, und dann müssen sie es wiederholen.
Ist es denn so die Erfahrung, wenn man mit Leuten spricht, die schon lange in der Politik sind, dass man sie irgendwann mal nicht mehr versteht, weil sie so stark in dieser ja, politischen Sprachwelt, Begrifflichkeit sprechen?
Ja, zum einen sehe ich es in Gesprächen, aber ich merke es auch bei mir selbst. Wenn ich mit anderen Leuten Gespräche führe, ich, der erst 1,5 Jahre mich mit der Politik auseinandersetze, benutze Wörter, die anderen nicht verstehen. Und das merkt man dann ziemlich stark, vor allem wenn man mit anderen Jugendlichen diskutiert.
Buzz the Politicians heißt diese Veranstaltung, die ihr im Gaskessel organisiert. Und teilnehmen tun Franziska Teuscher, Ursula Wies, Alexander Schmidt, Alec von Grafenried, Reto Nause. Werden die auch gebuzzt, also so angestupst mit diesem Buzzer, wenn sie etwas erzählen, das den Jugendlichen nicht passt?
Nein, das ist eigentlich nicht der Sinn. Es ist wirklich der Sinn, die Verständlichkeit soll im Vordergrund stehen, damit man wirklich draufdrücken kann. Und also man muss nicht mal etwas sagen, sondern man drückt einfach drauf und dann wiederholen sie es so, dass man es wirklich versteht. Und man kann in der Pause in einer Urne dann Fragen stellen und das ist dann dort, wo sich die Jugendlichen einbringen können.
Die Jugend kann sich also dann konkret einbringen bei diesen Stappi-Kandidaten und Kandidatinnen. Nicht dabei, fällt jetzt gerade auf, ist die SVP. Ist das wieder mal typisch jugendlich? Da haben die Rechten nichts zu suchen, die Jugendlichen sind links.
Nein, also wir hatten ein Gespräch mit der SVP und sie haben am gleichen Abend ein anderes Podium und sind daher verhindert. Und wir legen sehr Wert darauf, dass wir als Jugendparlament neutral auftreten. Wir sind nicht von irgendeiner Partei, wir sind im Jugendparlament nicht parteivertreter, sondern wir sind Jugendparlamentarier, die neutral aufklären wollen.
Es gab ja vor ein paar Jahren mal einen Aufschrei von der SVP, die wollte die Subventionen für Kinder- und Jugendparlamente streichen, weil die zu links seien. Das ist also nicht der Fall.
Wir positionieren uns nicht, das ist das Wichtigste. Und wir sagen auch nicht, das ist eine Voraussetzung und wir akzeptieren jede Meinung. Es geht nicht darum, eben Parteipolitik zu machen, das geschieht schon genug, sondern wirklich die Leute zu aufzuklären, genau.
Frederik Mader, haben Sie schon eine Frage im Kopf, die Sie den Stabi-Kandidaten und Kandidatinnen stellen werden?
Ich werde wahrscheinlich nicht viele Fragen stellen, da ich zu sehr abgelenkt bin wahrscheinlich dann mit allem drum, aber ich habe das Gefühl, die Fragen kommen dann in der Situation, wenn man gerade etwas hört, so würde ich dann etwas fragen. Ich hätte keine vorbereitete Frage.
Es gibt auch ein Rahmenprogramm bei diesem ganzen Anlass, Buster Politicians. Es gibt dann noch DJs, die auftreten. Es gibt noch Rap-Musik. Ist das nötig, damit die Jungen dann wirklich auch kommen, dass es noch so ein Rahmenprogramm hat neben der Politik?
Also es ist, macht es natürlich attraktiver, habe ich das Gefühl, für die Jugendlichen, auch wenn die Party gerade gratis ist, wie es jetzt hier der Fall ist. Aber wir wollen auch jungen Künstler und Künstlerinnen die Möglichkeit bieten, etwas zu zeigen. Es geht auch um das.
Das sagt Frederik Mader vom Jugendparlament und Mitorganisator des Stabi-Podiums vom morgigen Abend. Einen Link zur Veranstaltung finden Sie unter www.rabe.ch/info. Um das Thema einander zuhören und einander verstehen, geht es auch beim Lied «Der Alpenflug» von Mani Matter.
Seit zwei Freunden in einem Sportflugzeug einen Alpenflug machen, fliegen auf zu den Gipfeln und durch den Gletscher nachher. Hinten sitzt der Passagier, der steuert, der sitzt vor, und es rattert und brummt um sie herum der Motor. Da ruft der, der hinten sitzt, schaut, das Benzin geht aus, muss landen. Wie, was sagst, ruft der Pilot. Los, ich hab dich nicht verstanden. Wie, was hast du gesagt, ruft der hinten. Warum landest du nicht sofort? Red doch lauter, ruft der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort. Ich versteh's nicht, ruft der hinten. Warum machst du nicht, bist du dagegen? Ich versteh's nicht, ruft der vorne, muss mir's wirklich lauter sagen. Wie, was sagst, ruft dieser Lu, der Tank ist leer, du fliegst nicht mehr weit. Los, bei dem Ort, donners Lärm, ruft der vorne, höre ich nicht. Aber los doch, ruft auch hinten, Gottfried Stutz, wir haben nicht die Welle. Du nicht aufgeregt, ruft auch vorne, red doch lauter, Gottfried Telli. Los, ruft diese, wenn wir jetzt nicht landen, gehen wir ins Tal. Gehören gäng noch nichts, ruft einer, los, begreif doch das einmal. So hat im Motorenlärm der Pilot halt nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin könnte ausgehen und dass er sofort landen sollte. Da aufs Mal wird's plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man es hat verstanden, haben sie beide nichts mehr gesagt.
Rabe Info.
Diesen Sommer sorgte die Berliner Kunstaktions- und Denkfabrik Zentrum für politische Schönheit einmal mehr für Aufsehen. Sie wollte mit einem gecharterten Flugzeug Menschen aus Syrien die Flucht nach Deutschland ermöglichen. Die beauftragte Fluggesellschaft Air Berlin stellt die gecharterte Maschine allerdings kurzfristig nicht zur Verfügung. Das, weil die Bundesregierung offenbar im Vorfeld Druck auf die Fluggesellschaft ausgeübt hatte. Begründen kann die deutsche Bundesregierung diesen Entscheid mit dem Paragraphen 63. Dieses Gesetz besagt, nicht nur Privatpersonen, sondern auch Beförderungsunternehmen, wie zum Beispiel Fluggesellschaften, machen sich strafbar, wenn sie Menschen ohne gültige Papiere die Einreise in die EU ermöglichen. Das Zentrum für politische Schönheit und 23 syrische Geflüchtete zweifeln an der Rechtmäßigkeit dieses Gesetzes und gehen nun gegen die Bundesregierung juristisch vor. Ihr Ziel, das umstrittene Beförderungsverbot vor Gericht zu Fall zu bringen. Unsere Praktikantin Lydia Hockebrink hat mit Elias Schneider vom Zentrum für politische Schönheit gesprochen und wollte wissen, wie hat die Bundesregierung genau begründet, dass sie die Aktivistinnen und Aktivisten an ihrer Aktion gehindert hat.
Die Begründung der Bundesregierung war schlicht und ergreifend eigentlich fast keine. Es wurde die Bundespolizei vom Bundesministerium des Innern vorbeigeschickt bei der Airline Air Berlin mit dem Ziel, darauf einzuwirken, dass der Flug gar nicht erst starten kann. Aber das Flugzeug war gechartert, also das war alles bereit. Und der Hauptgrund der Klage ist in dem Fall, dass das Bundesministerium ganz offensichtlich völlig ein Ausfall jeglicher Ermessensausübung dort vorlag, dass noch nicht mal geprüft wurde, ob die Einreisevoraussetzungen vorliegen. Und die Flüchtlinge, die Personen, die Passagiere des Fliegers, das wird auch von der Bundesregierung nicht abgestritten, sind allesamt Flüchtlinge des syrischen Bürgerkrieges und somit mithin asylberechtigt. Aber dies wurde noch nicht mal annähernd geprüft. Weiterhin ist es für mich auch so, dass wir auch andere Kläger haben, die bei ihrer Überfahrt auf dem Mittelmeer von deutschen Soldaten an dem Überfall aktiv gehindert wurden, die maskiert waren und die den Motor auch manövrierunfähig gemacht haben auf dem Schlauchboot von einem Flüchtlingsboot mit ca. 60 Insassen und es dann dort zurückgelassen haben. Und ohne die Hilfe der türkischen Küstenwache wären diese Menschen mit großer Sicherheit ertrunken. Und wir fordern auf jeden Fall einen Untersuchungsausschuss, der sich diesem Thema auch annimmt und da auch wirklich nachforscht, was dort vorgefallen ist. Denn natürlich gibt es dort nur Augenzeugenberichte, aber wir sind eben davon überzeugt, dass was da unsere Mandanten uns dort gesagt haben, auch der Wahrheit entspricht.
Die Bundesregierung wird sich ja wahrscheinlich auf den Paragraphen 63 berufen, also der Leute mit einer Strafe belegt, die Ausländerinnen ohne gültigen Papiere zur Einreise nach Deutschland verhelfen, also der sozusagen die Fluchthilfe unterbindet. Warum glauben Sie denn, dass Ihre Klage trotzdem Aussicht hat, wenn es diesen Paragraphen gibt?
Wir sind überzeugt davon, dass der Paragraph 63.3 nicht greift im Falle von Asylberechtigten, wie jetzt eben denen, was die Bundesregierung auch ganz dezidiert gesagt hat, syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen, sondern dass er greift, wenn jetzt ein Pakistaner mit gefälschtem Pass einreisen würde, mit gefälschtem Papieren, aber in dem Fall von anerkannten Kriegsflüchtlingen, wo eben die Prüfung noch nicht mal stattgefunden hat, sind wir davon überzeugt, dass es da wirklich unrechtmäßig zugegangen ist.
Lag der Fehler der Bundesregierung auch darin, ihren Einsatz für die Fluchthilfe als politischen Aktionismus abzutun, anstatt zu erkennen, dass es hier nicht um Kunst, sondern um Realität geht, also um reale Hilfe in einer humanitären Krisensituation?
Ja, ganz klar, das haben Sie wirklich sehr gut erkannt. Das ist im Prinzip auch einer unserer Hauptkritikpunkte, dass eben das Zentrum für politische Schönheit als politischer Aktionskunst machender Gegner wahrgenommen wurde und die Menschenwürde und die Rechte der Flüchtlinge überhaupt nicht in Betracht gezogen wurden bei der Entscheidung.
Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass die Klage als Präzedenzfall gewertet wird und dass der Artikel 63 eventuell sogar revidiert werden muss?
Ja, sind wir sehr zuversichtlich. Es kann natürlich lange dauern. Es kann wirklich jetzt auch bis zu 2 Jahre dauern, bis es dann vielleicht auch durch verschiedene Instanzen geht. Eventuell geht es bis zum Bundesverfassungsgericht. Aber wir sind sehr zuversichtlich, dass sich auf jeden Fall in dieser Hinsicht einiges erreichen lässt vor Gericht. Und zumal auch eine Klage dieser Art wirklich bisher noch nicht direkt gerichtet wurde gegen die Bundesregierung. Und zumal auch der Fall eines gecharterten Flugzeuges und einer derartigen Handlung des Bundesinnenministeriums so natürlich bisher noch nicht vorgekommen ist, da noch nicht jemand auf die Idee gekommen ist, ein Flugzeug zum Chartern selber. Wir sind ja keine Fluglinie.
Das sagt Elias Schneider vom Zentrum für politische Schönheit.
Rabe Info.
Der Bürgerkrieg in Sri Lanka ist bereits seit 7 Jahren offiziell zu Ende. Während einem Vierteljahrhundert bekämpften sich die mehrheitlich buddhistische, singalesische und die hinduistisch geprägte tamilische Bevölkerung. Obwohl nun Frieden herrscht, ist die Militärpräsenz im tamilisch dominierten Norden immer noch sehr hoch. Die Armee besitzt weiterhin größere Ländereien und betreibt sogar Luxushotels. Nun hat sich die Gesellschaft für bedrohte Völker zu Wort gemeldet. Sie fordert in einem Bericht, dass die sri lankische Regierung die Militärpräsenz in der nördlichen Region Jaffna reduziert. Katrin Hiss hat mit dem Autor der Studie, Yves Bowie, gesprochen. Als erstes wollte sie von ihm wissen, wie wirkt sich die Militärpräsenz in Jaffna auf das Leben der Lokalbevölkerung aus?
Die Militärpräsenz in Jaffna wirkt sich auf die Lokalbevölkerung vor allem aus, dass sie sehr streng überwacht wird, weil es enorm viele Soldaten weiterhin hier hat. Und sie überwachen die Leute sehr stark und auch alle Bewegungen. Also auch bei unserem Event heute in den Jaffna haben einige von den Teilnehmern so eine Drohanrufe vom Militär bekommen.
Sie haben jetzt beschrieben, wie das Militär die Lokalbevölkerung überwacht. Inwiefern beeinflusst die Militärpräsenz auch die wirtschaftliche Freiheit der Menschen im Norden des Landes?
Sehr stark. Da das Militär selbst Landwirtschaft betreibt, eine Joghurtfabrik führt und auch Tourismus betreibt, raubt es der Lokalbevölkerung und auch den lokalen Unternehmen hier in Jaffna eine wichtige Einkommensquelle.
Zu Zeiten des Krieges zwischen Tamilen und Singalesen wurden viele Menschen auch landesintern vertrieben. Noch immer harren Tausende von ihnen in Flüchtlingslagern aus auf der Halbinsel Jaffna. Was soll mit ihnen in Zukunft geschehen?
Dies ist sehr unklar. Grundsätzlich ist eigentlich das Versprechen der Regierung da, dass alle wieder auf ihr ursprüngliches Land zurückkommen. Dies wurde auch in der Resolution der UNO so festgehalten, welche Sri Lanka co-gesponsert hat und versprochen hat zu implementieren. Leider ist bisher nur wenig in dieser Richtung passiert und die Leute haben immer noch in den Flüchtlingscamps auf. Viele haben auch nicht viele Hoffnung, dass sie in nächster Zeit auf ihr Land zurückkehren können.
Der Bürgerkrieg in Sri Lanka ist ja mittlerweile seit 7 Jahren zu Ende. Damals haben sich die meist hinduistischen Tamilen und die vornehmlich buddhistischen Singalesen bekämpft. Mittlerweile ist der tamilisch geprägte Norden und Osten des Landes wieder näher an den Rest der Insel gerückt. Es verkehren direkte Züge zwischen Regionen, es gibt keine Grenzposten mehr. Trotzdem ist die Militärpräsenz im nördlichen Jaffna immer noch sehr hoch. Was verlangt die Gesellschaft für bedrohte Völker von der sri lankischen Regierung?
Wir verlangen, dass die sri lankische Regierung die Region in Jaffna und auch den ganzen Norden und Osten des Landes endlich demilitarisiert, da der Krieg nun schon seit 7 Jahren vorbei ist und die ganze Ländereien, welche das Militär besetzt hat, endlich an die Bevölkerung zurückgegeben wird, sodass sie auch wieder ihre Existenzgrundlage aufbauen können, da die meisten Leute im Norden und Osten des Landes Bauern und Fischer sind.
Soweit Yves Bowie von der Gesellschaft für bedrohte Völker. Den aktuellen Bericht zur Lage auf der Jaffna-Halbinsel im Norden von Sri Lanka ist auf unserer Webseite rabe.ch/info verlinkt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Donnerstag, dem 20. Oktober auf Rabe. Auf der Webseite rabe.ch gibt es alle Infosendungen als Podcast und weiterführende Links und Bilder. Das nächste Info hören Sie morgen Freitag, wie immer um 11. Dann meldet sich wieder einmal unser linker Wutbürger Fidel Hässig zu Wort und wir sprechen über eine Rückwärtsgang-Performance. Beigetragen zu dieser Sendung haben Katrin Hiss und Lydia Huckebrink. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch einen schönen Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.